Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Tobi von der Münsteraner Band Leaves. Ihr seid hier goldrichtig bei Astrakulada, dem Hamburger Kulturpodcast Nummer 1 mit Daniel Hödmann und Hauke Horreis. Und weil sich keiner von uns vorstellen konnte, dass noch niemand je den Signature Drink, nämlich den Astrakulada, mal selbst ausprobiert hat, haben wir uns gedacht, dass wir euch den heute mal als kleines Begleitgetränk zur Sendung empfehlen. Ich habe da mal so ein bisschen was vorbereitet. Genau, während ich hier mal alles zusammenmische, könnt ihr mal ganz schnell bei uns auf Instagram gucken, nämlich leaves_band. Dort findet ihr das wunderbare Rezept für diesen herrlichen Cocktail und den könnt ihr euch schön reinkredenzen, während ihr den beiden bei ihrem Podcast zuhört. So, ich habe hier jetzt mal so eine schöne Variante vor mir und werde das mal probieren. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Trotzdem können die beiden, glaube ich, besser Podcast als ich Drinks. Also übergebe ich und wünsche euch viel, viel Spaß bei der Sendung.
Meine Damen und Herren, es ist wieder Donnerstag. Es ist morgens, es ist abends, es ist irgendwo in der Nacht. Wir hören gemeinsam die Autos, die Bahn, wir sind unter der Sternbrücke. Es ist Astrakulada-Zeit. Vor mir ein sehr müder und, weiß ich nicht, Daniel, du siehst heute nicht gut aus.
Nee, ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Ich weiß nicht warum, ich bin müde und kaputt. Vielleicht, weil momentan nicht so viel los ist und ich einfach so vor mich hingammel. So, das ist gerade irgendwie das Problem, glaube ich. Schrödingers ist bald zu Ende. So, keine Vorproduktion, keine richtige Nachproduktion mehr.
Du wirkst auch so ein bisschen gammelig.
Gammelig?
Ja, du bist. Ja, jetzt kommt ein bisschen was raus. Man muss sich nur ein bisschen beleidigen, dann kommt halt ein bisschen mehr raus. du hattest ein paar wunderschöne Konzerte, habe ich gesehen. Du hast Olli Schulz gemacht.
Ja, das war wirklich sehr schön. Am ersten Tag war Olli so, ach ja, weiß ich nicht. Da fand ich das Konzert auch so, naja, ich weiß nicht. Zweiter Tag war super, weil er da angefangen hat, Leute anzupöbeln. Das war sehr schön. Irgendwie in der dritten Reihe saßen so drei total besoffene Deppen, die die ganze Zeit dazwischen gerufen haben. Und irgendwann hat er seinen Song, ich weiß nicht, ob der Song so heißt, aber dieses Halt die Fresse, krieg ein Kind, ne? Halt die, den kompletten Text auf diese drei Typen umgemünzt, so Stand-up-mäßig. Und das war halt echt hart an der Grenze des guten Geschmacks. Und diese drei Typen kamen hinter zum Merch-Mann und haben mich halt voll angekackt, was euch denn einfallen würde, ihn halt, also die halt so blöd anzumachen und so. Ich so, naja, ihr habt die ganze Zeit dazwischen gelabert. So, was erwartet ihr auf einem Olli Schulz-Konzert? So, dass das nicht passiert? Und er so, ja, der hat gesagt, ich hab einen kleinen Penis. Ich so, Alter. Was soll ich dazu sagen? So?
Wenn Olli Schulz das sagt, dann stimmt dann das, stimmt halt das auch. So. Und du hast einen Fan-Moment gehabt, hast du mir geschrieben. Ja. Das erste Mal einen Fan-Moment, wo Menschen, die unseren Podcast hören, auf dich zugekommen sind und gefragt haben, ob sie ein Foto mit dir machen können. Und du hast mal, wie jeder gute Künstler es macht, gesagt, nein, danke.
Ich habe gesagt, nein, ich habe kein Foto für euch. Daniel, du musst fand das, ich witzig, aber die nicht.
Ja, du musst es mal ausnutzen. Fanservice. Ich habe nicht so viel zu erzählen heute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzte Woche nicht so viel erlebt. Aber du hast ein bisschen was, mitgebracht. Heute ist kurze Lesestunde.
Oh, nee, genau.
Wir haben einen unfassbar tollen Gast heute, deshalb gibt es nur eine kleine kurze Lesestunde mit Daniel Hödmann. Und ansonsten wisst ihr ja, was halt gerade los ist. 2G ist am Start in Hamburg und ganz viele Clubs sagen sich, hey, die Rutsche machen wir doch mit. Unter anderem halt auch das Molotow, unter anderem auch das Grünspan ist mit dabei und unter anderem auch die Astra-Stube. Und die Astra-Stube hat freundlicherweise etwas gepostet auf Facebook und auf Instagram. Und es gibt immer nette, total liebenswürdige Menschen, die sagen, das mit dem 2G ist jetzt nicht so unser Ding. Und die kommentieren das halt auch.
Das Gute ist, es ist wie bei Molotow und wie beim freundlichen Kompetent, es sind immer nur 3 bis 4 Leute, die halt immer das Gleiche kommentieren. So.
Mehr Querdenker hat Hamburg nicht.
Mehr hat Hamburg nicht. Und das Gute ist, wenn man auf die Profile dieser Leute geht, die waren noch niemals bei uns im Laden. Die waren auch garantiert noch niemals im Molotow. So. Das sind halt, Volltroll-Deppen. So. Aber die posten halt so wirklich, wirklich wunderbare Sachen wie sein Facebook-Name.
Darf man das jetzt eigentlich so raushauen, welche Leute das
hier... Ich habe sogar seinen richtigen Namen, den würde ich hier nochmal raushauen.
Bitte,
nicht. Nein. Ich würde meinen Körper den Nazi-Profiteuren niemals überlassen. Das Kaninchenloch ist tief und präzise ausgegraben.
Achso, das war's schon.
Das war's schon.
Das ist schon Kunst.
Kevin... und als nächstes soll ich von einer Brücke springen, weil die Obrigkeit und die Mehrheit das gerne so möchte. 2G ist Faschismus, sagt René. Was haben wir noch? Oh, wieder. Loser, ihr wollt also, dass alle die Nazi-Medizin nehmen. Coole Volltrottel. Und nur so ein Scheiß. Und es wird halt auch indirekt einfach schön immer so ein bisschen... Also ich will es nicht sagen, dass der Holocaust geleugnet wird, aber es wird halt immer darauf hingewiesen, dass wir das ja schon mal hatten, 1933. Und da hört der Spaß dann so für mich dann so ein bisschen auf. Und dazu haben sie nochmal geschrieben, so dass wir es sehr beängstigend finden, dass im Endeffekt jetzt solche Vergleiche hierbei rumkommen. Das war doof, dass wir das gemacht haben. Wir hätten gar nicht kommentieren sollen, weil darauf haben sich diese vier Leute natürlich noch viel, viel mehr gestürzt und sind dann halt vollkommen durchgedreht und haben gesagt, aber genauso ist es damals angefangen. Da durften auch einige nicht mehr in Läden rein und haben sie Binden gekriegt. Die kriegen wir auch bald alle. Und wir haben gesagt, was kriegt ihr denn für Binden? So, ja, nicht geimpft und so. Sehr schwierig. Und wir löschen halt auch nicht, weil ich finde, löschen, also klar, wenn jetzt jemand wirklich klar definierbar Nazi-Scheiß schreiben würde, würden wir ihn löschen und blockieren, auf jeden Fall. Aber ich finde dieses Löschen und Blockieren immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, damit gibt man denen halt noch mehr die Bestätigung. Weißt du, wenn du halt so ein Deppen einfach wirklich von deiner Seite löscht, sitzt der zu Hause und freut sich halt einen Keks. So, ich hab's geschafft. Und das finde ich schwierig.
Ja, sehr viele Menschen geben sehr, sehr viel Energie dafür, anderen Menschen halt zu sagen, wie dumm das ist, was sie gerade tun.
Ja, aber ich denke mir dann, dass diese Leute halt, alle Leute, die jetzt gerade irgendwie sich über 2G aufregen, haben nichts in der Veranstaltungsbranche. Also die haben keinen Club oder die haben keine Band oder die haben keine, die arbeiten nicht in der Produktion als Technikerin, als Lichtfrau, wie auch immer, ne, so. Da ist es sehr leicht, das einfach zu sagen. Aber wir halten seit anderthalb Jahren gerade die Füße still. Wir sind so solidarisch seit anderthalb Jahren. Wir haben unseren Club eher dicht gemacht, als die Stadt Hamburg überhaupt gesagt hat, dass wir dicht machen sollen. Und ich habe einfach, sage ich ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, solidarisch mit den Leuten zu sein, die sich einfach aus Bock nicht impfen lassen wollen. Dass wir für Leute, die eine Vorerkrankung haben und sich nicht impfen lassen können, eine Lösung finden müssen, vollkommen klar, brauchen wir nicht drüber reden, so logisch. Aber dieser geringe Prozentsatz, der meint, er muss sich nicht impfen lassen, weil er denkt, er kriegt Nanochips installiert oder so ein Scheiß, ey, bitte verpisst euch.
Wenn wir in einem guten Therapiegespräch wären, würde ich fragen, was würdest du dir denn wünschen?
Was ich mir wünschen würde?
Ja, was würdest du dir denn wünschen?
Ich würde mir bitte einfach wünschen, dass sich bitte die Leute impfen lassen. Das wünsche ich mir. Oder die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, mir nicht auf den Sack gehen.
Gut, das ist jetzt mal ehrlich gesagt, kurz, prägnant. Und auf der anderen Seite muss ich kurz ankündigen, dass wir einen Wunschgast von dir haben.
Juhu!
Dieser Wunschgast steht auf deiner Wünscheliste schon, glaube ich, seitdem wir diesen Podcast mit Gästen befüllen. Ich weiß nicht, warum der Wunschgast erst nach einem Jahr vorbeikommt.
Weil er busy ist.
Weil er mega busy ist. Vielleicht auch, weil ich ihm erst angedroht habe vor 3 Monaten, dass er mal vorbeikommen soll. Wie kann man diesen Wunschgast denn ankündigen? Ich finde das total schwierig. Ich gehe mal zurück. Mhm. Es ist das Jahr 1998. Oh, noch weiter. Es ist das Jahr 1997. Ich wollte gerade sagen. Es ist das Jahr 1997, 96, 97, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat mir mein bester Freund 3 CDs in die Hand gedrückt, die alles verändert haben. Und das waren einmal die Live on a Plate von Millencolin, dann Rancid mit Outcome the Wolves und dazwischen war halt die Unpop von Pyogenesis mit drin. Ich habe alle 3 Platten sehr geliebt, bloß Pyogenesis war mir einfach irgendwie viel näher, weil ich auch die Möglichkeit hatte, die mal live zu sehen. Und es war das waren die ersten Live-Konzerte, wo man als angetrunkener Teenie halt versucht hat, überall hinzutingeln, wo die halt gespielt haben. Und ich durfte Pyogenesis sehen in der Markthalle, glaube ich, 1998 zum Release von der Mono, was ein unfassbar tolles und großartiges Konzert gewesen ist. Das habe ich diesem Gast, unserem Wunschgast, ja schon ganz, ganz oft erzählt, dass wenn dieser Mensch nicht damals gesagt hätte, als ich gefragt habe, jo, ich will auch gerne mal in der Band spielen und der so beim Abräumen, ja, spielst 3 Akkorde und gehst auf Bühne und singst, mehr brauchst du halt auch nicht dafür. Hätte ich niemals angefangen, damals Musik zu machen. Damals mit der Band, mit dem besten Freund. Wir sollten eigentlich hießen Sons of Fate. Mhm. Haben wir dann aber noch nicht gemacht. Ich habe den irgendjemanden anderen gesucht und dann ist das auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist die Band ein Teil meines Lebens und ich finde schön, dass Flo von Schwarz, Sänger dieser Band Pyogenesis, hier gerade vor Ort ist, unser Gast ist. Hallo Flo von Schwarz.
Lieber Hauke, lieber Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich für diese freundliche Einleitung und bin sehr gerne euer Gast.
Das ist super. Früher war es wirklich so, ich sag mal so 2000, von 2000 bis ich weiß nicht wann, egal wo du in Deutschland ein Festival aufgebaut hast, also egal welcher Acker und egal wo das gewesen ist, du konntest dir sicher sein, dass spätestens, wenn Get In für die Bands war, Flo von Schwarz definitiv da war. Ich weiß nicht, wie oft du auf dem Abi-Festival bei uns in Lingen warst, mit einer Band oder auch einfach ohne eine Band, dann hieß es halt immer so, Daniel, da hinten, also da ist so ein Typ und ihm war es Flo von, ja, gib ihm einfach einen Pass und lass ihn rein. So war das hinterher wirklich so. Und das war immer gut, weil du immer ein Garant dafür warst, dass auf jeden Fall Party im Backstage war. Das war damals schon so. Und ich glaube, das erste Mal offiziell warst du, glaube ich, mit Montreal, glaube ich, das erste Mal bei uns. Oder warst du mit Pyo schon vorher bei uns auf dem Abi-Festival?
Wir waren 98 oder 99 mit Pyo Genesis
bei Siehste, euch. Da habe ich es nämlich noch nicht gemacht. Also waren sie doch schon, also, ne, da war ich ja noch nicht mit dabei.
Und die Leute fragen sich, hä? Wer ist denn Pyo Genesis? Man kennt sie, aber man kennt sie auch irgendwie nicht. Das ist komisch. Also wenn ich halt Leuten sage, also ja genau, wegen denen habe ich angefangen Mucke zu machen und alle sagen so, hä? Und dann muss ich halt erstmal dieses grundlegende Ding erzählen, ja, die haben früher mal Metal gemacht. Aber dann ist es halt irgendwie umgeschwungen und dann waren sie bei Viva. Und jetzt machen wir sie wieder Metal. Ich kann es auch nicht richtig beschreiben. Das ist, glaube ich, auch eine Liebe. Und jedes Mal, wenn ich in der Situation bin, dass wir uns beide treffen und unterwegs sind, kommen Leute von früher und knallen die halt irgendwie besoffen im Kopf irgendwelche Pyro-Songs halt vor. Das ist wirklich so. Ey, auf Reeperbahn-Festival ist das beste Beispiel. Bist du da, Deichbrand-Party und so, da kommt einer vorbei. Yeah, you are my twin blood. Und das ist einfach eine, wer ist denn das? Ja, ist ja irgendein Pyro-Fan. Aber es ist halt jedes Mal, wenn irgendwelche Leute da sind. Also du, irgendetwas ist an dieser Band, wo man sagt, das hat die so dermaßen geprägt, dass das nicht mehr aus dem Kopf geht. Kannst du diese Magic halt irgendwie beschreiben, warum das so ist? Oder empfindest du es nicht so, dass es so ist?
Ja, also doch, mir fällt schon auf, dass die Leute mich, wenn ich unterwegs bin, mehr auf die Band ansprechen, als wenn ich zu Hause bin. Aber ich kann nur vermuten, dass die Leute mein Gesicht erkennen, weil sie das damals gehört haben oder jetzt uns wieder hören. Wir hatten ja 13 Jahre Pause. Das ist eine Zeit, die an so einer Band nicht spurlos vorbeigeht. Das ist ja auch eine Zeit, in der man keine neuen Fans generieren kann so richtig. Aber ja, offenbar erkennen mich die Leute und sprechen mich dann an.
Wann habt ihr denn damals angefangen?
91.
Darf ich fragen, wie alt du da warst?
Da war ich 17, 18.
Ihr kommt aus dem Schwabenländle, oder? Mhm. Und habt die Band im Schwabenländle auch gegründet?
Ja, genau.
Und als Schulband oder war das damals, nee, war das dann nicht deine erste Band?
Ich hatte eine Art Schülerband vorher, aber es war die erste richtig ernstzunehmende Band. Und es ging ja dann auch alles ganz schnell, sodass dass ich gar nicht die Gelegenheit hatte, mich in anderen Bands auszuprobieren.
Welche Platte habt ihr als erstes rausgebracht? Die Sweet X-Rated Nothing?
Das war das erste Album. Aber wir hatten, also wir haben uns 91 gegründet und waren in der Tape-Trading-Szene. Das ist heute, weiß ich nicht, sowas, so eine Art Spotify, nur in sehr analog. Also ich erzähle vielleicht erst, wie wir uns gegründet haben. Also es war keine Schülerband, sondern im Speckgürtel von Stuttgart gab es die Rockfabrik. Die hatte, es war ein Club und die hatten schon jeden Tag in der Woche für einen Stil des Rock / Metal besetzt und dann kam die junge Death, Black Metal und Grindcore-Szene auf und die Rockfabrik wollte dieser jungen Szene ein Forum bieten und denen einen Abend widmen, aber es waren schon alle besetzt und dann haben sie am Sonntag um 15 Uhr schon aufgemacht. Statt 20 Uhr erst um 21 Uhr für das normale Volk geöffnet. Das waren dann die Poser, da kamen die Bon Jovi und Stryper und Cinderella-Fans und vorher waren halt nur 16- bis 22-jährige, komplett in schwarz gekleidete Death- und Black-Metal-Fans. Also alle sahen im Grunde genommen gleich aus, außer Körperfülle und Körpergröße. Und ab 21 Uhr kamen dann die Poser. Da hat sich das dann sehr bunt gemischt auf einmal. Und die Death- und Black-Metal-Fans sind auch zügig gegangen. Am nächsten Tag war ja Schule. Also die Rockfabrik hat da eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Auch die Drinks waren billiger, weil es waren halt alles junge Leute, die sich nicht für 4,50 Mark so einen halben Humpen Bier oder Radler leisten konnten, sondern das hat dann nur 2,50 Mark gekostet. Und ab 21 Uhr, als die wohlhabenden Poser kamen, kostet es dann 4,50 Mark. Und dort in der Rockfabrik sind die Leute von Speyer, also 250 Kilometer entfernt aus Rheinland-Pfalz, aus Bayern sind die Leute gekommen, Augsburg, Freiburg, also alles, was so in 2-3 Stunden zu erreichen war mit dem Auto, alle sind dorthin gefahren, Und die ganze südwestdeutsche Metal-Szene, die es so noch gar nicht gab, ist dorthin gefahren und hat sich dort gegründet. Also ich weiß nicht, wie metal-affin euer Podcast ist, aber Bands wie Crematory, Atrocity, Blood, Pyogenesis, Belching Beat, haben sich alle, Brainstorm ist auch eine bekannte Band, haben sich alle dort kennengelernt, getroffen, die Bands haben sich gegründet und so auch wir.
Krass. Und das alles ohne Instagram, Facebook und MySpace. Gab es damals schon MySpace?
Nein, damals, ne?
91 gab es kein MySpace.
Wann gab es denn MySpace?
Ey, wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Wie ging das denn damals?
Fanzines, sag ich einfach mal, oder?
Wie man sich organisiert hat. Einfach durch einen Anruf, wahrscheinlich.
Ja, aber du brauchtest ja erstmal die Nummer.
Ja, stimmt, aber wie...
Ja, du bist in die Rockfabrik gegangen und du hast die Leute getroffen, die du nicht kanntest, aber die waren jeden Sonntag da. Und wenn dann irgendein Konzert war, nicht in der Rockfabrik, sondern woanders, und da kam jemand aus der Rockfabrik vorbei, dann hast du den gegrüßt. Mhm. Wie so Motorradfahrer, weißt du? Oder Busfahrer. Es gab wenig Berührungsängste, weil man wusste, es ist wie in der Schule, da ist einer mit langen Haaren und du hast lange Haare und dann bist du auf dem Pausenhof und auf einmal unterhältst du dich. Ne? Und so war das da auch. Und weil halt alle dasselbe Interesse hatten... Es kommt Krankenwagen, hört man den?
Ja, klar, aber ja. Das gehört dazu.
Beim nächsten Krankenwagen oder Feuerwehr oder Polizei singen wir alle drei mit, okay?
Okay, alles klar.
Versprochen?
Versprochen.
Ja, versprochen. Ich bin echt mit allen dabei.
Ja, und dann hat man Festnetznummern ausgetauscht, gab ja keine Handys oder hat sich einfach verabredet, also mit einem Wochentag und einer Uhrzeit und einem Ort. Und dann musste man da sein und sich treffen.
Ja, geil. Ich stelle mir halt gerade vor, wie Tim Eiermann dann halt an diesem komischen Telefon ist. Halt so, hallo, ist der Flo Ault auch da?
Ja, so. Darf der Flo rauskommen zum Spiel? So wie früher.
Ich möchte gerne mit ihr eine Metalband gründen. Dass das so funktioniert hat, dass Leute sich an einem Ort getroffen haben, ohne diesen regen Austausch, den man jetzt einfach über Instagram und über TikTok und über WhatsApp halt hat. Und vor allen Dingen, ich habe manchmal das Gefühl, dass die heutigen Bands halt super aufgeklärt sind. Das heißt so, okay, die treffen sich, wann machen wir das Album, das ist die Promophase, so funktioniert es über Instagram, so funktioniert es vielleicht über TikTok, das müssen wir haben, das müssen wir haben, das müssen wir haben. War das früher halt auch so, dass für euch eigentlich ein ganz klarer Weg da war? Man gründet sich als Band und dann machen wir jetzt ein Tape oder wir gehen jetzt ins Studio und dann jetzt kommt die Promotion.
Also es gab ein Demo und wir haben einfach Flyer fotokopiert. Und Mutti hatte in der Firma einen Fotokopierer, mit dem man auch vergrößern und verkleinern konnte. Und da saß ich dann mit der Papierschere und habe das Logo großgezogen, kleingezogen, auf Format gebracht, mit der Schreibmaschine irgendwelche Sachen geschrieben, groß und kleingezogen, das nachher mit dem Prittstift auf eine Vorlage geklebt und dann einfach multipliziert.
Gib ihm.
Und hinterher saß du da, wir waren in der glücklichen Situation, Mutti hatte nicht nur den Kopierer, sondern auch so eine Schneidemaschine, also von Hand, dass unsere Flyer immer geile Kanten hatten. Ja, andere Leute, die hatten, die haben dann einfach, weißt du, nimmst du 20 Stück Papier und versuchst du die mal gerade zu schneiden, wirst du feststellen, das geht nicht. Also das geht, aber sieht nicht geil aus. Und sind ausgefranst und unsere waren halt absolute Profi-Flyer im Fotokopier, auf dem Fotokopiersektor.
Das hieß Rockfabrik, oder wie?
Rockfabrik,
die, ja. Rockfabrik. Und ihr habt auch euren ersten Gig in der Rockfabrik gehabt. Nein. Wo habt ihr euren ersten Gig gespielt?
Als Pyogenesis, so in der Form, in der Konstellation, 13.12.91.
Krass, das weißt du auch noch. Mhm. Und wo?
In Schorndorf im Hammerschlag. Und der zweite war am 14. im Rockpub Belushi in Zeutern bei Bretten bei Karlsruhe. Geil.
Kannst du dich noch an die Gigs erinnern?
Ja, klar.
Wie war das?
Aufregend, weil das nicht wie sonst so war, dass da Leute kamen, die, ja, weil halt irgendwas los ist, sondern, also aus dem Ort, sondern da kam diese ganze Szene aus der Rockfabrik dorthin, weil an dem Wochenende dort was passiert ist. Und wenn das dann halt 250 Kilometer zu fahren war, dann sind die da hingefahren. Und wir ja auch. Und das war schon auf jeden Fall aufregend, weil das nur Gleichgesinnte war. Also da waren keine Leute drin, die versehentlich da reingerutscht sind, weil im Jugendzentrum am Ort irgendwie was los war. Sondern die Leute sind explizit weit angereist, das zu sehen.
Und dann habt ihr in dem Sinne halt Tapes verkauft und keine Vinyls oder keine CDs, sondern
genau.
Es gab noch Tapes. Mhm.
Krass. Aber dann, also wir haben 1000, also wenn ich mich recht erinnere, 1000 Tapes gemacht, haben die auch nochmal nachkopieren lassen. Und also wenn wir Briefe geschrieben haben an jemanden, ne, also dieses Tape-Trading ist ja wie der Facebook-Messenger, nur auf dem Postweg.
Okay.
Tonträger waren limitiert. Es war nicht unendlich verfügbar wie bei Spotify, sondern es gab nur limitierte Auflagen, nicht um der Limitation willen, sondern aus monetären Gründen. Also die Leute konnten nicht einfach sagen, wir pressen jetzt mal 10.000 und gucken, ob wir die verkaufen, weil nachher bleibst du auf 9.000 sitzen oder auf 9.700 im noch schlechteren Fall. Und so haben wir kleine Auflagen gehabt. Und wenn wir jemandem geschrieben haben, dann haben wir 10 von unseren Flyern beigelegt. Und es gab damals, gibt es vielleicht noch heute, IRC, International Reply Coupon. Wenn dir jemand einen Brief schreibt und dir das Porto beilegt aus, keine Ahnung, Chile oder Bulgarien, dann legt er da ja nicht die deutsche Briefmarke bei, die du beim deutschen Postamt entwerten kannst, sondern der legt dir ein IRC bei. IRC ist dieser International Reply Coupon, wofür du weltweit eine Briefmarke bekommst, um weltweit einen Brief zu verschicken, der dann, weiß ich nicht, 3 Zentimeter dick ist und 250 Gramm schwer sein darf. Und da hast du die Kassette reingelegt, hast 10 von deinen Flyern beigelegt und so wie du 10 Flyer an jemanden geschickt hast, wir auch jeweils von jedem, der uns geschrieben hat, 10 Flyer bekommen, haben jeweils einen genommen, damit reingepackt, sodass wir genau das Gewicht erreicht haben und nicht drüber kamen und haben das in die Welt geschickt. Und so kamen unsere Flyer, wurden multipliziert bei einem, den wir denen geschickt haben, der hat es aber wieder an 10 weitere geschickt. Und
krass, und das so hat funktioniert.
Es gab nichts anderes.
Ich wollte gerade sagen, es gab ja nichts anderes. Weiß, aber es ist halt Wahnsinn. Also ich bin halt vollkommen raus. Kennst du das noch? Mhm. Wahnsinn. Ich bin da. Wie sind dann die Labels auf euch aufmerksam geworden? Also
ihr sagt, so.
Genau so.
Genau so. Also unsere erste Nicht-Tape-Veröffentlichung war eine 7-Inch, 2 Songs vom Demo auf dem kolumbianischen Single-Label. Und die zweite Veröffentlichung waren 2 neue Tracks beim mexikanischen Label. Und Plattenfirmen, Underground-Plattenfirmen im Metal-Bereich haben damals nicht nur Tonträger veröffentlicht und vermarktet, sondern hatten immer auch ein Distro, also Mail-Order quasi. Mhm. Und die haben gesehen, von der Band haben wir 20 Stück gekauft und die sind relativ schnell weggegangen. Das ist heiß, die schreiben wir mal an, ob die bei uns auch veröffentlichen wollen. Und so kamen wir an unseren ersten Plattenvertrag in Frankreich, Osmos Productions, die auch, ist das hier ein Metal-Podcast?
Nein, aber es ist mega interessant.
Interessant, erzähl, Mann.
Also vielleicht kennt der eine oder andere noch die Band Immortal.
Ja, klar.
Das ist so die Blaupause des frühen Black oder des 90er Black Metal. Die waren dort auf dem Label. Master's Hammer aus Polen war eine ziemlich große Nummer. Impaled Nazarene, Profanatica hatten Spitzen-Single-Cover, da waren die nackt drauf. Black Metal-Cover sind ja immer sehr schräg und dann in schwarz-weiß gehalten, Fotos. Und die haben halt im Schnee Feuer, in den Anden Feuer gespuckt und waren mit Corpse Paint im Gesicht bemalt und ohne rum nix.
Aber so wart ihr niemals drauf, oder? Also wenn ich jetzt halt an alle...
Wir hatten immer was in Höschen an.
Auch auf den... Auch auf den Covern.
Naja, also ich weiß, was du meinst, da nicht. Also meinst du jetzt die Unpop oder was?
Ach so! Ja, aber bist du auf der Unpop? Es gibt halt einen... Also für mich tragendes Album, das ist halt die Unpop und da gibt es halt einen Menschen, der in der Dusche steht, kein Höschen anhat und eine Gitarre um hat. Und ich frage mich die ganze Zeit immer, ob du das warst oder ob das irgendein Kumpel gewesen ist, wo man gesagt hat, das war ein lustiges Foto.
Das war ich und das war im Nachhinein, weiß ich nicht, ob die Idee so gut war, aber es war, in dem Augenblick war es witzig. Der Buffo vom Rockhard war da zum Studio-Report im Studio und hat gesagt, jetzt machen wir ein paar witzige Fotos und dann...
Ja, ist einfach irgendwie entstanden. Das war dann wahrscheinlich eure Losgehphase. Aber
wenn du dir die Hamburger Schule anguckst, ne, die ersten Cover von Tokotronic und so, dann war das vielleicht sogar wegweisend dafür.
Okay, ich hätte aber noch eine kurze andere Frage. Ich weiß nicht, ob die stört, aber weil die halt immer kommt. Ich meine, wir sind jetzt in so einer Phase, wie heißt das, Tape-Trading? Mhm. Tape-Trading, 91, D-Mark-Zeiten, dann Frankreich, erste Label. Dann seid ihr irgendwann, glaube ich, auch zum Nuklear-Blast gekommen. Seid ihr damals mit der Twin-Abler zum Nuklear-Blast gekommen?
Nuklear-Blast hat ja auch einen Mail-Order und haben auch gesehen, oh, die Platte verkauft sich. Also diese erste, die eigentlich kein Album war. Also die erste Platte von 92, November 92, hieß Ignis Creatio oder sollte so heißen. Plattenfirma in Frankreich hat vergessen, den Titel drauf zu machen. Und so hieß sie dann auf einmal nur Pyogenesis Self-Titled oder Pyogenesis. Das war die erste, die hat sich bei Nuclear Blast gut verkauft, hätte eine Mini-EP sein sollen, weil wir noch kein Album wollten, hatte aber 27 Minuten. Osmose hat es zum Fullpreis verkauft und deswegen weiß man nicht so genau, ist das jetzt das erste Album? Gedacht war es nicht, wurde aber zum Vollpreis verkauft und wenn wir von der ersten sprechen, dann meinen wir heute dieses Album, aber das erste wirkliche Full-Length-Album, damals konnte eine CD 74 Minuten oder so fassen, da sprechen wir von der Sweet X-Rated Nothings von 94. Diese Ignis Creatio, es ist für den Hörer vielleicht ein bisschen wirr, ich kürze es ab. Die erste hat sich gut verkauft, Nuclear Blast haben gesagt, die Zahlen stimmen, wir schreiben die mal an. Wir haben ja gesagt, die beiden Plattenfirmen wurden sich untereinander einig, wir wurden da ausgelöst in Frankreich und dann sind wir bei Nuclear Blast gelandet.
Bam, und habt halt mit Twin A Blood, glaube ich, halt ein Album gemacht, was auch Daniel Hüttmann und mich in unseren Teenzeiten wahrlich beeindruckt hat. Aber dann kommt halt dieser Switch, den ich halt auch sehr interessant finde. Irgendwann kommt halt dieser Switch, dass ihr halt von diesem Wesen Black Metal Kids zu etwas gehen, was halt gar nicht mehr...
Black Metal waren wir ja gar nicht. Also wir sind zwar auf dem Black Metal Label gelandet, aber wir waren gar nicht Black Metal. Und weil damals unklar war, wie Satanismus funktioniert...
ausgeübt wird, ja, auch in Deutschland.
War das... das war ja die Zeit, in der kurz danach in Norwegen diese Kirchenverbrennen Arien anfingen und die Morde, die dann immer auf Satanismus oder durch den Satanismus erklärt wurden in der Öffentlichkeit.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Hä, diese Bursum-Geschichten?
Nee, überhaupt nicht.
Echt nicht?
Es gibt den Varg Vikernes aus Norwegen, der hat sich dort in der Szene um Oslo bewegt, obwohl er aus Bergen oder Trondheim kam. Und der Besitzer eines wichtigen Plattenladens, Euronymous, der auch in der Band Mayhem gespielt hat. Mayhem ist eine sehr wichtige Band im Black Metal. Der Sänger hat sich erschossen, weil er mit all dem nicht klarkam. Der hatte persönliche Probleme, aber das war natürlich für die Band Kult. Der Euronymous hat, als er den Tod aufgefunden hat, erstmal fotografiert, dann hat er ein paar Kopfsplitter des Schädels eingepackt und in der Szene verschickt, so ist die mehr. Das war dann auch irgendwann das Plattencover vom Live-Album, da hatten sie einen neuen Sänger, der alte war ja
tot,
war nicht mehr da. Und mit dem Varg Vikernes, also der heißt auch Count Krishnak, habe ich durchs Tape-Trading auch Briefe geschrieben und der hat später dann den Euronymous, den Plattenladenbesitzer, der den erschossenen, den suizidbegangenen Sänger fotografiert hatte, später selbst mit, ich weiß nicht, 40 Messerstichen in Kopf und in den Hals und in die Brust und in den Rücken ermordet, weil die sich nicht einig wurden darüber, ob es jetzt wirklich true ist oder nicht. Das ist so die Kurzfassung. Es gibt einen sehr interessanten Film.
Genau.
Until the Light Takes Us ist eine Dokumentation, die ist sehr interessant. Die gibt es auf YouTube und einen Spielfilm, den der ehemalige Schlagzeuger von Bathory, auch eine wichtige Black Metal Band, den der gedreht hat. Der heißt Lords of Chaos und der macht auch Filme, Videos für Madonna, Metallica, Rammstein. Also ist ein sehr, sehr bekannter Regisseur. Das ist der Kurzabriss. Und mit dem Count Krishnak, dem Mörder mit den 40 Messerstichen, habe ich Briefe geschrieben in der Zeit damals. Man wusste ja nicht, wie ernstzunehmend Black Metal tatsächlich ist und meinen die das ernst oder nicht. In Norwegen sind die durchgedreht und haben das einfach wirklich ernst genommen. Es wurde dem Satanismus zugeschrieben. Der Count Krishnak hat seine Taten, also der hat auch eine Kirche aus von 1130 oder so, die Föndhoff-Kirche, eine Stabskirche angezündet, die bis auf die Grundmauern, also damals ging es dort richtig rund und man wusste nicht, ist das ernst oder nicht und es war irgendwie eine Gefahr und wenn du mit Black Metal zu tun hattest, dann warst du dir auch nicht sicher und wir haben beispielsweise auch Morddrohungen bekommen von Immortal.
Was?
Ja, und Mutti hatte nicht nur ein Kopierer, so ein Schneidegerät, sondern sie hatte auch ein Postfach. Und auf unserer ersten Platte war dieses Postfach hinterlegt. Und als diese Morddrohung kam, wurde dann das Postfach immer leergeräumt, in sprengsicheren Behälter, abgeholt von der Kripo, durchleuchtet. Und dann wurde die Post sehr viel später ausgeliefert, was bei uns fürs Tape-Trading jetzt nicht so wild war, weil die Briefe waren ja ohnehin weltweit eine Weile unterwegs, aber Muttis Büropost fand sie nicht witzig.
Wie, war, das habe ich jetzt aber nicht mitbekommen. Warum kriegt ihr Morddrohungen von Immortal? Also ihr, da schrieb jemand so...
Weil wir auf Osmose waren, der französischen Black Metal Plattenfirma.
Ach so, okay.
Und aber gar nicht True sind.
Ach so, da
hat... Wir waren einfach nur Dudes, die ein Angebot von einer Plattenfirma bekommen haben und dachten, es ist geil und ja, wird schon so schlimm nicht sein.
Das sah Immortal ein bisschen anders.
Okay, also okay, krass. Und wie hast du das so aufgenommen? Also wie hast du das aufgenommen, da so eine Morddrohung zu bekommen? Ja, ich meine, wie alt warst du da? Warst du 22, 23?
Mit voller Hose natürlich. Also ich war Teenie aus Stuttgart und fand das nicht witzig.
Aber habt ihr trotzdem weitergemacht?
Ja, es gab ja den sprengsicheren Behälter.
Uns konnte ja nichts passieren.
Also ich sag mal so, wir sind auf keine Immortal-Shows gegangen.
Ja.
Boah, Wahnsinn. Das hätte ich niemals gedacht. Das ist so krass. Also das ist so krass. Ist dann, denn das, deshalb finde ich das out.
Also,
heutzutage nicht mehr.
Heutzutage würde ich sagen, ist das klar, dass die niemals die Absicht hatten, uns was zu tun, weil das sind einfach, denen ging es mehr um Bier als um Satan und Böses zu tun. Dieser ganze Satanismus ist ja auch irgendwie, außer bei denen, die damit durchgedreht sind oder die schlimme Sachen gemacht haben, einfach eine witzige Sache. Das ist wie Punk. Ja, das schockt.
Hast du dich denn da damals mit auseinandergesetzt, also mit dem Satanismus an sich?
Ja, bedingt. Also ich habe es nicht praktiziert. Ich habe in der Schule, habe ich mal Gläserrücken gemacht.
Ich wollte gerade sagen, wer bestimmt mal Gläser gerückt.
Ja, aber da kam ja dann auch relativ schnell raus, als die Alte mal besoffen war, die mit dem Finger immer das Glas gerückt hat, dass die ein Glas gerückt hat, ne?
Okay.
Und vor allem die ganzen Bands, auch Immortal und so, die waren damals ja auch noch alle sau jung, oder nicht?
Ja, also das ist ja. Also wie gesagt, diese ganze Szene, nicht nur wir, wobei wir ja auch Musiker waren, ne? Sondern auch die anderen Bands waren ja alles Teenies.
Ja, darum. Das ist halt auch, ne, also Teenie-Scheiße in Anführungsstrichen, wenn man das halt auch so mal sehen möchte. Abgesehen jetzt mal davon, dass irgendjemand Kirchen ansteckt oder halt einen Typ mit 40 Messerstichen umbringt. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Okay.
Also, guckt euch die Doku an, Until the Light Takes Us. Gibt's auf YouTube und dann den Spielfilm von Jonas Åkerlund, der ehemalige Schlagzeuger von Bathory, der diese Metallica, Rammstein, Madonna Videoclips dreht. Lords of Chaos, wobei der, also steht im Abspann auch drin, this movie, also dieser Film beruht auf Lügen und Tatsachen. Also
ja, das ist ein bisschen, stimmt,
ist ein bisschen Hollywood.
Ja, stimmt.
Was echt ist, ist dieser Until the Light Takes Us. Und am Ende gibt es auch noch ein bisschen echtes Blut. Der Frost von Satyricon, der fliegt nach Mailand zu einer Gänsefüßchen-Performance. Und die Performance besteht im Grunde genommen daraus, dass er auf dem Sofa sitzt und sich die Arme blutig schneidet. So, der ist halt ein netter Dude, aber ich weiß nicht, ob das tut das Note? Nee.
Ich habe mich neulich durch einen Zufall, ich treffe halt unsere Tätowiererin, ich wohne unter einem Tattoo-Studio und die Tätowiererin, die da unten
ist. Wo denn? Du hast gesagt, wir sagen Klarnamen und
irgendwo ein ist ein Tattoo-Laden. Und,
aber da gibt es wahrscheinlich nur einen. Ja, der ist noch nicht mal angemeldet. So, Kripo.
Und ich treffe halt immer die Tätowiererin, immer in so einem Zustand von, ich bin ein bisschen angetrunken und habe gerade zwei scharfe Baguettes gegessen. Und da hat sie mir neulich erzählt, dass ihre Chefin früher in einem SM-Laden gearbeitet hat, beziehungsweise nicht SM-Laden, sondern die hat eine die hat ein Spezialgebiet für Menschen, die gerne Schlachtungen erleben möchten. Also wir hatten ja schon mal eine Domina hier im Podcast, aber da habe ich selbst auch so gesagt, was? Und zwar kommen da Menschen hin und dann gibt es halt einen Raum und der ist komplett gefliest in weiß und dann ist da halt auch so ein Förderband, da wirst du halt erstmal alles so eingepackt, ne, hier in dieser Plastikfolie, dann kommst du auf das Förderband drauf, dann wirst du so runtergeschoben.
Was kommt da auf das Förderband?
Ja, du.
Ach so.
Ja.
Ach, du bist Teil der Schlachtung.
Du bist nackt, du bist Teil der Schlachtung. Du wirst geschlachtet. So getan, als wenn du geschlachtet
wärst. Das erinnert mich ein bisschen an Armin und Bernd.
Armin und Bernd?
Armin und Bernd.
Was ist Armin und Bernd?
Gib mal ein, hast du Handy? Was sind das für Sätze, hast du Handy? Hast du Handy, du Opfer. Gib mal ein, Armin Bernd Rotenburg.
Ah.
Das ist der Kannibale aus Rotenburg. Genau, da geht es ja
um. Sehr unappetitlich, also möchtest du?
Da wurde jemandem sein eigener Penis in die Pfanne gehauen.
Da haben sich zwei über per Anzeige in entsprechenden, also weiß ich gar nicht, entsprechenden Magazinen, aber in irgendeinem Magazin gab es eine Anzeige, dass jemand anderen sucht, der mit ihm gemeinsam, also Person A möchte, sucht Person B, damit Person A und B gemeinsam Person A die Gliedmaßen abtrennen. Und Gliedmaßen beinhaltet auch das Glied. Das Glied gemeinsam braten und verspeisen. Das soll gefilmt werden. Also es war alles der Wunsch von Armin oder Bernd. Oder beiden.
Und es ist auch passiert.
Es ist auch passiert, ja.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch passiert. Gibt, glaube ich, auch eine Doku dazu oder so. Aber das ist jetzt bei der Schlachtung an sich, ist das nur Fake. Da gibt es nur Kunstblut und Kunstgedärme und dann wärst du halt so ein Bondage.
Also ist es gar kein SM.
Doch, eigentlich schon. Ich meine, du lässt dich halt irgendwie 20 Minuten
das auf... Das ist doch Fantasy.
Komm.
Da sind wir wieder beim Heavy Metal.
Ich habe Fragen vorbereitet, lieber Flo von Schwarz.
Ich bin gespannt wie ein Seil.
12 Stück an der Zahl. Du kannst die Fragen halt einfach aus dem Bauch heraus beantworten, relativ schnell und fix. Und wenn dir eine Frage zu unangenehm ist, kannst du halt auch weiter sagen.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Saftiges Steak oder frischer Salat?
Frischer Salat. Schreib's jetzt auf, oder was?
Das ist so geil.
Das ist doch aufgenommen auf Tonband.
Wenn mir diese Frage in einem Interview gestellt wird, bekomme ich sofort schlechte Laune.
Wie viele Konzerte hast du gespielt und wo?
Auf einer Party.
Ist tatsächlich passiert.
Ehrlich?
Ja.
Und was hast du darauf geantwortet?
Also ich war irgendwie so Radiointerview beim MDR, Mitteldeutscher Rundfunk. Ich weiß nicht, die hatten keinen Bock. Und dann sagt die so, wie viele Konzerte hast du bisher gespielt? 3 Minuten hast du da, ne?
Also ja.
So ein großer Sender, da ist keine Zeit, weil die Nachrichten und das nächste Programmpunkt, Werbung, pipapo, kommt, alles drückt von hinten. Und dann fragt die zu einer Zeit, als wir schon 800 Konzerte gespielt haben, wie viele Konzerte habt ihr bisher gespielt und wo?
Auf einer Party bin ich der
sich amüsiert, das Beste aus dem Abend macht und sich im Zweifelsfall die Leute schön säuft.
Wenn ich mit Auswärtigen in Hamburg was trinken will, gehe ich zu 100% in diesen Laden.
Astra-Stube. Versprochen.
Du Lügner, du hast gerade erzählt, nach 20 Jahren bist du das erste Mal hier gewesen.
Nee, ich bin überhaupt zum ersten Mal hier.
Überhaupt in Hamburg.
Da habe ich gelogen.
Heimlich höre ich.
Unheimlich. Nein, die heißen ja gar nicht so.
Unheilig. Heimlich höre ich unheimlich.
Ja, das letzte Buch, das ich gelesen habe.
Das Neufex-Buch. Es ist sehr unappetitlich teilweise und ansonsten sehr unterhaltsam.
Viel Pimmelhumor.
Also er schreibt zum Beispiel darüber, wie er, ich weiß gar nicht, ob es seine eigene war, Pisse getrunken hat. Er ist ja auch so ein SM-Fan, Fat Mike.
Mhm.
Und er hat auch eine Tochter. Weiß ich nicht, ob das, also ja, also Pimmel kommen auch drin vor, aber
Pisse ist halt
jetzt
auch.
Geht nicht, ist jetzt kein Pimmelbuch.
Den besten Song, den ich je geschrieben habe.
Der kommt noch. Vielleicht.
Diesen Song möchte ich nie wieder auf einer Bühne spielen.
I Wish I Were an Angel von der Kelly Family. 1996 im August auf einem Open Air habe ich mich dazu hinreißen lassen. Ah, okay.
Gut. Ja, das ist ehrlich jetzt, wa?
Ja.
Bei Pyogenesis.
Ja, war keine gute Idee, ich weiß.
Diese Anekdote aus
könnt ihr auch mal, wer es nicht kennt, könnt ihr mal gucken. Also die No Angels, nicht No Angels, die Kelly Family, habe ich No Angels gesagt?
Ja, nee. Die Kelly Family.
Die Kelly Family und die No Angels, aber die Kelly Family noch viel mehr in den 90ern war der absolute Hass und jeder, der etwas auf sich gehalten hat, hasste diese Band. Nicht wegen der Dudes, sondern einfach, weil das Leute gehört haben, die nicht okay waren.
Haben die denn auch in ihrem Postfach eine Morddrohung von Pyogenesis bekommen?
Nein, aber weißt du was? Ich meine, die haben ja Stadien gefüllt. Also die haben beispielsweise, ich hab Durch die Nacht gesehen auf Arte mit Flake, dem Keyboarder von Rammstein und dem Michael Kelly oder wie er heißt.
Michael Kelly, das habe ich auch gesehen, ja.
Und dann sagt der Typ von Rammstein, wenn sie, keine Ahnung, in Wien irgendwo waren, ne? Und dann haben die dreimal hintereinander das Stadion oder zweimal hintereinander das Stadion mit 60.000 Leuten ausverkauft. Und dann sagt er, ist schon ganz schön geil, ne, dass, zu dem Veranstalter, dass wir damals, dass wir hier so viele Tickets verkaufen, dass wir zweimal dieses Ding ausverkaufen. Da sagt er, ja, weißt du was, in den 90ern die Kellys 11-mal. Und leider hat die Kelly Family sich nicht revanchiert und einen Song von uns gecovert. Das nehme ich denen auch bis heute krumm, deswegen würde ich das niemals wieder tun.
Diese Anekdote aus meinem Tourleben erzähle ich bei jeder Möglichkeit. Die letzte CD, die ich mir bewusst gekauft habe.
Also Kompaktdiskette oder auf iTunes ein Album kaufen?
CD.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Weißt du das noch, Daniel? Nee,
überhaupt nicht. Kein Stück. Kann ich dir null sagen.
Die beste Entscheidung in meinem Leben war?
Nicht den regulären Weg, Ausbildung, Pipapo und dann sicherer Job, sondern blauäugig mein Musikding durchzuziehen und dadurch dann mein heutiges Leben gestalten zu können.
Ich könnte die Zeit zurückdrehen. Welchen Moment möchte ich noch einmal bewusst erleben?
Ich wünschte mir, dieser Augenblick, in dem wir hier beieinander sitzen, hielte für immer an.
Ein Leben lang.
Oh.
Augenblick, verweile noch.
Du bist so ein charmanter Mensch.
Und weil das so ist,
das verbindet uns nicht.
Machen wir eine kurze Pause. Und wir wünschen uns in der Pause immer Sachen auf unsere großartige Astra Colada Playlist, was du auch gleich machen darfst. Und da ich dich, glaube ich, also Hauke, in einer WhatsApp-Nachricht angeschrien habe, dass du dir sofort, instant, 80 Mal die neue Turnstile anhören sollst, weil du sonst in die Hölle kommst, was du bestimmt nicht gemacht hast, wünsche ich mir von Turnstile einmal Mystery und Holiday. Das Album, Alter, das ist... Fuck, Mann. Das ist so scheiße gut 90er.
Ich wusste, dass du es magst. Ich nehme es an. Ich habe es angehört. Ich bin nicht so ganz begeistert, wie du es bist.
Weil du keine Ahnung von Musik hast. Darum geht das.
Oh, leck mich, Alter. Ja, weil ich keine Ahnung von Musik habe, wünsche ich mir halt einen Lieblingssong von euch, und zwar Silver Experience von der Unpub. Hast du auch noch einen Song, wo du dir
einfach rein... Du darfst dir auch Death Metal wünschen.
Wenn es den nicht nur auf Tape gibt, sondern auch bei Spotify.
Ich wünsche mir von Falling in Reverse Carry On. Das ist ein wundervoller Titel. Kennst du?
Mhm. Gut.
Der passt gar nicht zur Band, weil der Null. So langsam ja. ist, aber er singt über den Augenblick seines Todes und wie er mit jemandem spricht und wie er dieser Person wünscht, einfach weiterzumachen und sich von seinem eigenen Tod nicht beirren zu lassen, und es geht ihm gut. Schöner Song. Schöner Titel. Tolle Nummer.
Okay, dann hören wir uns gleich nach der Pause.
Mit der Startnummer 2.
Mit der Startnummer 2. Bis gleich.
Ja, moin. Hier nochmal der Tobi von Leaves. Nachdem wir am Anfang ein bisschen Quatsch mit Bier gemacht haben, das geziemt sich ja eigentlich nicht so, wollte ich dann vielleicht doch nochmal ein, zwei Worte zu uns verlieren. Wir haben am 27.08. unsere gleichnamige EP Leaves über Midsummer Records rausgebracht. Leider nur digital, aber ihr könnt bei allen Streaming-Anbietern eures Vertrauens die EP streamen. Gönnt sie euch, schaut bei uns bei Instagram vorbei, und vielleicht sieht man sich ja sogar bald auch in Hamburg mal wieder in einem schönen, verschwitzten, warmen Umfeld. Ich habe da was munkeln gehört, dass da was geht. Also bleibt gespannt, viel Spaß weiterhin beim Podcast.
Diesen Bereich der Musikbranche als tatsächlich kommerziell betrachtest, ist es nur konsequent.
Mhm. Ja, ist halt die Weiterentwicklung, ne? Ganz einfach. Ich meine, Metallica haben auch schon, und Guns N' Roses immer dieses, zahlt $6,000 oder weiß ich wie viel, und danach kommt ihr in so einen Raum rein und dann macht ihr einmal ein Foto mit uns und dann könnt ihr euch wieder verpissen, Ding. Das haben die auch schon aber immer gemacht.
Aber dann nehmen die
doch kein Geld
für, oder? Doch, klar. Das ist doch klar. Ja, ja. Das haben die,
Alter.
Da war das sind ausgewählte Fans aus dem Metallic-Club.
Oder ja, ja, ja. Das gibt's auch. Aber es gibt, dass du Tickets kaufen kannst. Linkin Park haben das gemacht.
Aber Metallica auch?
Metallica auch. Dass du halt Tickets kaufen konntest für Fotos mit der Band. Dann sind da 50 Fans reingekommen, die Band saß an so einem Tisch, die durften dann eine Sache oder zwei Sachen auf den Tisch legen, das wurde dann halt irgendwie dann schnell unterschrieben und dann zack, wieder raus.
Und ab und zu kommt James vorbei mit einer Gitarre und sagt, hier,
Yeah! Ja, oder weiß
oder
ich nicht.
Der Typ mit der Kamera dahinter, weißt
oder,
du?
Und oder bringt es viral. Oder bringt einen Bär mit und er schießt den live vor den Fans oder so. Irgendwie solche Geschichten.
Bei der Reunion von Bush war das damals der mega Aufschrei, weil Bush dann auch gesagt hat, okay, wir machen diesen Fanservice, dass halt Leute halt dieses Golden Ticket halt holen und dann halt vor dem Soundcheck, also beim Soundcheck mit dabei sein dürfen, nach dem Soundcheck mit der Band abhängen dürfen und die dann halt irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Dollar dafür bezahlt haben und sie gesagt haben, ja, wir müssen ja auch irgendwie unser Geld verdienen und das hat so mega verschrien worden ist und heute empfindet man das als normal. Mhm. Ich meine, wie war damals die Zeit, als alle sich dagegen gewehrt haben, Werbung zu vertonen, dass ihre Musik halt in Werbung passiert. Ja, ja, ja. Das war ja auch irgendwann mal das absolute No-Go. Wenn
bis
halt
Levis kam.
Ja? Bis Levis genau, kam. Bis Levis kam, genau. Ja.
Was war denn der Levis-Song?
Alles. Spaceman.
Ja, die haben oder alles gemacht.
I'm a lover, I'm a lover, I'm a lover, I'm a sinner.
Ich weiß gar nicht mehr, was war das für ein, was war das für ein Song, wo der Typ mit der Hose aus der Wanne gestiegen ist? War das,
ja, das war doch hier
Miller. Where will you so, go? Ja. I'm going.
Das haben die auch gemacht. Aber nicht von Nirvana. Von dem Original.
Das ist Nirvana.
Ja, ja, aber
es ist ein Cover.
Von einem Girl. Das kann ich mich auch noch erinnern. Wie so ein Typ halt irgendwie irgendwo in Mexiko irgendwie gerade aus dem Knast rausgelassen wird und dann halt mit seiner geilen Wrangler war das, glaube ich, mit seiner geilen Wrangler-Jeans halt in den Sonnenuntergang halt hinuntergeht. Und das war so mega verschrien. Das hat Leute halt dieses.
Pepsi, Michael Jackson.
Genau, ja. Ja, Michael Jackson hat Millionen verdient mit dem Scheiß damals.
Oh, Wahnsinn.
Wir kommen wieder zurück. Ich hoffe, du nimmst das auch schon auf.
Natürlich nehme ich das halt auf.
Das war nämlich
irgendwo haben wir uns da hineingedockt. Wir sind halt schon wieder drin. Ich habe halt versucht, das Leben von Flo von Schwarz, man muss auch sagen, ein Von-Mensch. Bist du adelig? Weißt du nicht, ne?
Meine Familie geht zurück bis 1425 dokumentiert.
Oha. War die Piraten?
Nein, aber offenbar gab es ein paar in der Kirche, sonst wäre das nicht überliefert worden, weil nur in den Kirchenbüchern diese ganze Genealogie dokumentiert wurde.
Womit hat denn deine Familie Geld verdient damals? Ritter sein?
Also wir sind alle evangelisch, insofern war es zumindest nicht der Ablasshandel. Das ist ja schon mal was.
Stimmt.
Als ich dann bei einer französischen Black-Metal-Firma unterschrieben habe, dachte ich, es gehört zum guten Ton, aus der Kirche auszutreten.
Ich habe es nur gemacht wegen der Steuer.
Aber wo guter Ton.
Ja, ich auch, aber ich habe es anders gerechtfertigt.
Achtung, Daniel Hüttmann.
Also ich weiß ja, du bist ja auch du bist ja auch auf Tour und bist auch ganz oft in irgendwelchen Backstage-Räumen, ne? Mhm. Sag doch mal bitte, was ist der erste Aufkleber, der dir einfällt? Den du überall schon gesehen hast.
Montreal.
Genau. Hast du keinen Nietengürtel, bist du nichts in deinem Viertel.
Oder Max Power.
Oder Max Power. Ich weiß nicht, in jedem Scheiß-Club ist immer noch so ein Aufkleber. War das deine Idee damals? Das war deine. Habt ihr noch welche von diesen Aufklebern eigentlich?
Nein, es gibt ja jetzt das Internet. Da kam uns MySpace dazwischen.
Ich fand das so absurd. Also wirklich überall hängen diese Aufkleber. Wirklich. Aber das war damals so es ist für mich immer noch, bis heute, die beste Promo-Aktion, die ich ever gesehen habe, wirklich. Weil einfach jeder hatte diese Aufkleber. Ich glaube, selbst ich hatte zu Hause bestimmt 200 Aufkleber.
Aber das würde heute so nicht mehr funktionieren,
glaube ich. Auf keinen Fall.
Weil heute stehst du am Pissoir und guckst nicht rum.
Ja.
Dann guckst du auf dein Handy.
Ja, auf jeden Fall. Das würde heute,
wenn dir keiner geschrieben hat, dann tauchst du mal kurz in den Stream, wie heißt es, Stream oder Thread?
Thread, mein Thread.
Feed. Ich tauche mein Feed hinein.
Native Digital Hauke.
Wie bist du damals auf Montreal gekommen? Also man muss ja auch noch dazu sagen, Hamburg Records ist dein Laden. Mhm. So, und war Montreal die erste Band damals auch bei Hamburg Records?
Ich bin 2000 nach Hamburg gezogen und aus Stuttgart und habe 2002 oder die Rechte sind zurückgefallen der ersten Veröffentlichung an uns als Band. Und weil ich ja bei Nuclear Blast gearbeitet hatte und Freunde bei Vertrieben hatte, hatte ich die Möglichkeit, einfach selber die Tonträger nachzupressen und einfach in den Vertrieb zu geben. Ich musste kein Marketing machen, ich musste keine Promo machen, sondern einfach nur Produkt herstellen und in den Vertrieb geben. Aufgrund dessen, dass wir aktiv waren und es eine Fanbase gab, hat sich das von alleine verkauft. Also es war sehr einfach verdientes Geld. Ich hätte es auch lizenzieren können an eine Plattenfirma, aber da hätte ich dann, keine Ahnung, zwischen 16% und 20% bekommen. Das habe ich nicht gemacht, sondern die eigene Plattenfirma gegründet, Hamburg Records. Aber ich habe auch relativ schnell begriffen, dass ich als Künstler, als Band nicht meinen Kühlschrank damit füllen möchte, dass ich auf Tour fahre und Platten veröffentliche, bis ich 60 bin oder 65, sondern ich möchte davon unabhängig sein. Ich möchte Musik machen, weil mir danach ist und nicht, weil der Kühlschrank leer wird. Und Hamburg Records war da mein Vehikel. Ich habe angefangen, Bands zu managen, Bands zu produzieren, Verlag zu machen. Die erste Band, die ich gemacht habe, außer Pyogenesis, war ZSK, die jetzt vielleicht doch ein paar Hörer kennen. Das letzte Album war auf Platz 3.
Wuhu! Das hat mich so gefreut. Ohne Witz, dich auch, Hocke, ne?
Papa war stolz.
Ja, ja, ich war das fand ich so toll. Die Jungs haben so verdient, wirklich.
Du hast 2000 hast du die angefangen. Du bist also seit 20 Jahren mit denen am Start.
ZSK, ich glaube, das Album haben wir aufgenommen 2001 und 2002 kam es.
So. Wo die auch noch Teenager waren.
Ja.
Und deshalb freut es Papa wahrscheinlich jetzt auch gerade, dass sie jetzt auf Platz 3 gegangen sind. Ihr seid immer noch zusammen, oder?
Ja, ich manage die Band seither, ich habe alle Alben produziert, ich fahre mit denen auf Tour. Das ist eine Band, die mir extrem wichtig ist, wo ich auch mit den einzelnen Musikern eine emotionale Bindung habe. Also es ist kein reines Geschäft, sondern das ist so ein bisschen Familie.
Und Montreal kam dazu?
Montreal kam später, 2004.
Da springst du ja schon mal auf die zwei Zugpferde von Hamburg. Das sind die zwei Zugpferde von Hamburg Records, oder? ZSK und Montreal?
Montreal sind nicht mehr bei uns.
Ah, oh, Entschuldigung, das wusste ich
aber,
nicht.
Aber, naja, also das wären ja jetzt auch 17 Jahre. aber wir haben 10 Jahre miteinander verbracht.
Ja, du hast es ja schon gerade erzählt. Wir haben jetzt gerade im Podcast selber einen großen Zeitsprung gemacht, während ich versucht habe, Fluch von Schwarz.
Ta 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 tü ta 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 tü ta 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 tü ta ta.
Ihr seid aus dem Takt. Ah, du bist ja okay.
Ey, ich habe gerade ganz unverhofft versucht, halt Flo von Schwarz sein Leben halt innerhalb von 45 Minuten halt auf den Punkt zu bringen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft.
Ist doch überhaupt nicht schlimm, ist doch viel besser so.
Naja, aber wenn man halt nicht weiß, wer Flo von Schwarz ist, hatte ich dann schon gedacht, oh, dann reden wir halt nochmal so ein bisschen. Ich habe so viele Fragen gehabt an den. Das Ding ist halt einfach, wenn...
Wärst du Profi, hättest du es aufgeschrieben.
Nee, aber das wollte ich ja nicht.
Aber du führst Interviews so, wie du singst.
So, wie ich will. Was der oder die gewiefte Zuhörerin nicht weiß.
Wir haben ja gerade eben in der Pause schon kurz drüber gesprochen. Wir waren die erste Band, die ein Gothic-Metal-Album in Europa kontinental veröffentlicht hat. Insofern auch Mitbegründer des Gothic-Metal. Und ich habe dir auch gesagt, dass ich mich ja schon immer für Punk interessiert habe. Als die Bad Religion No Control rauskam, ging für mich eine neue Welt auf. Schneller, melodischer, gut produzierter Punk gab es vorher nicht. Mhm. Ja? Bad Religion waren einfach die ersten. Und das hat mich umgehauen und ich wollte immer irgendwie was Melodisches mit drin haben. Das ganze Disharmonische im Death Metal und im Gothic Metal, in dem auch teilweise schräge Rhythmen drin vorkommen können, oder zumindest bei uns war das so. Alles schön und gut, aber Melodie muss rein und klarer Gesang. Und das haben wir einfach immer, immer weiter ausgebaut. Und die Songs, in denen ich habe mir den Gesang geteilt mit dem Tim, und die Songs, die ich gesungen habe, die dann die besonders melodische Note hatten, die kamen halt einfach besonders gut an und wurden von den Fans auch sehr gemocht und sind so die Songs, an die man sich heute aus den Alben vermehrt erinnert. Das haben wir verstanden und ausgefeilt und wurden immer melodischer, und daraus wurde dann die Twinel Blood, auf die du dich gerade bezogen hast. Damals hat man gesagt Alternative Metal, wobei ich finde den Begriff Alternative Metal irgendwie heutzutage nichtssagend. Heute wäre das auch Metal. Aber so haben wir uns einfach immer mehr von diesem klassischen Gothic und Death Metal entfernt und haben immer weniger gesungen und immer mehr.
Aber ihr habt dafür Hate bekommen aus der Szene, oder nicht? Also, oder
ja, natürlich. Wir haben Fans verloren, aber wir haben auch Fans gewonnen. Und wären wir einfach bei einer Sache geblieben und hätten uns nicht so gewandelt, dann würde die Band viel mehr für ein Genre stehen, als sie es heute tut. Aber das gibt uns auch die Freiheit, dass wir eigentlich im Grunde genommen tun und machen können, tun und lassen können, was wir wollen, ohne dass jemand sagt, oh, das passt jetzt überhaupt nicht rein. Wir haben auch Elektronik eingebaut, noch bevor Prodigy rauskam. Also das sind so Sachen, die uns eine Freiheit geben, einfach mit der Musik zu spielen, ohne dass wir uns dafür schämen müssen. Und ich habe ja gerade erwähnt, dass ich Musik machen möchte, weil mir danach ist und nicht, weil der Kühlschrank gefüllt werden soll. Und ich kann mich in der Musik selbst verwirklichen, ohne nach Verkaufszahlen oder dem Kontostand auf dem Bandkonto, ja, mich darauf zu konzentrieren. Und das ist einfach künstlerische Freiheit.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich diesen Wandel, du ja auch, ja eigentlich mitgemacht habe. So, ne, wenn ich überlege, früher habe ich Heavy Metal und Death Metal und whatever gehört. Und irgendwann bin ich, genau wie Flo gerade sagte, halt so ein bisschen auch in diese Punk- und Bad Religion-Geschichte abgerutscht. So, und dann. Wie alt?
Ja. Oh mein Gott, Daniel Hüttmann hat sein Alter verraten.
Ja, hat er. Und dann kam dann halt irgendwann. Also für mich kam dann halt irgendwann She Makes Me Wish I Had A Gun. So, das ist für mich halt so mein prägendstes Erlebnis mit euch. Und ich vergleiche dieses Album für mich immer total gerne mit der Muff Potter Heute Wird Gewonnen, Bitte. Irgendwann kam die Muff Potter Heute Wird Gewonnen, Bitte. Und auf einmal waren die super melodisch, hatten total eingängige Texte halt auch und eingängige Melodien. Und die beiden Alben habe ich immer sehr gerne verglichen. So, weil ich die bis heute immer noch durchhören kann, ohne einen Song zu skippen. Also es ist wirklich kein einziger Song drauf. Und den Wandel habe ich da halt komplett mitgemacht. So, von der Musik bis zu der Musik. So, und ich weiß nicht, ob ich Pearl Genesis noch weiter gehört hätte, wenn es bei der alten Musik geblieben wäre. Glaube ich nämlich nicht.
Ich hätte vielleicht eine ziemlich sensible Frage gestellt, wo ich mir frage, ob man das machen darf. Wann ist die Mono rausgekommen?
2.11.98.
Du kennst die alle, du weißt, wann jedes Album von dir rausgekommen ist?
Ich habe ja sonst nichts zu tun.
die Platte ist rausgekommen und ich habe die mega abgefeiert, weil ich auch dieses Africa-Cover unfassbar gut gefunden habe. Und im gleichen Zuge sind aber deine Bandpartner, ich glaube zwei an der Zahl, in ein anderes Projekt hineingestiegen, das die Leute wahrscheinlich unter Liquido halt kennen. Und wenn sie den Namen nicht kennen, werden sie wahrscheinlich halt immer noch das Riff kennen, für das, wo jeder denkt, oh Gott, Alter, bitte. So, und auf einmal gab es halt diese Urbesetzung halt nicht mehr. Was mir dann aufgefallen ist, als ich dann live gewesen bin und habe gedacht, also, wer sind diese Leute da auf der Bühne? Hat es dich gewurmt, dass halt zwei Kumpanen halt von dir also in der Zeit so einen Ultra-Hit hatte und man hat so gedacht, so, oh, wie sagt man das so schön, jetzt habt ihr es ja aber geschafft. Das ist halt ein bescheuerter Spruch, ne? Dieses, jetzt hat man das aber geschafft. Ne? Wenn man jetzt halt zurückblickt, dann ist es halt einfach so, okay, was passiert da halt, außer noch, dass dieses Ding halt einfach 20 Jahre weiter rumgereicht wird. Aber ihr habt eine super gute Platte gemacht und auf einmal kommt halt das Ding und die haben halt so einen Mega-Hit. Hat dich das gewurmt damals?
Ja, also das kam so, dass wir 96 auf Tour waren in Polen und unser Bassist Roman, war Inhaber eines Tonstudios und hatte eine Produktion und der konnte nicht mit nach Polen und Tschechei. Und dann haben wir einen Freund gefragt, den Wolfgang Schrödel, ob der am Bass aushelfen kann dort. Das hat er gemacht und das ist derjenige, der dann auch Liquido gegründet hat und das war sein Projekt, seine Band und der suchte Leute, die Gitarre und Schlagzeug spielen. Und dann hat er gefragt, wer das macht und Tim und Wolle von Pyrogenesis haben für ihn das Schlagzeug und die Gitarre eingespielt. Das ging dann an den SWR in Stuttgart, Radiosender, wurde häufig gespielt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt recht erinnere, aber so ungefähr. Es kamen sofort Angebote von verschiedenen Plattenfirmen, Major-Plattenfirmen. Und die Virgin hat zugegriffen, hat das beste Angebot gemacht. Und für Liquido war klar, weil die Single Narcotic, die als erste veröffentlicht wurde, war Platz 3 in den Charts. Und damals Platz 3 in Charts, Single Charts, ist einfach, war unglaublich. Also wirklich absolut unglaublich. Rock, Punk, / Metal Bands sind dort nicht gelandet. Aber die hatten mit dieser Single diesen Pop-Appeal mit Narcotic, mit dem Song. Und das hat so gut gezündet, dass die ein ganzes Album haben wollten. Und dann war klar, der Wolfgang brauchte Musiker, die mit ihm diese Band machen. Und das Naheliegendste war, Wolle und Tim zu fragen, die dann da eingestiegen sind. Zur selben Zeit kam dann unser Album Mono raus, das ja auch für das auch Promotion gemacht werden musste und wir auf Tour fahren mussten. Und es war klar, es geht nicht beides. Mhm. Die Jungs können nicht in beiden Bands gleichzeitig spielen. Narcotic war eine sichere Nummer und auf das Pferd haben sie gesetzt, was man ihnen überhaupt nicht verübeln kann, gerade weil es finanziell einträglich war, der Erfolg war da, da musste man nicht viel überlegen. Für mich war das natürlich schwierig, aber unterm Strich kann ich sagen, Pyrogenesis gibt es noch heute und wir fliegen um die ganze Welt und touren und Liquido gibt es nicht mehr. Das war, auch wenn das kein schönes Wort für jemanden ist, der daran beteiligt ist, ein One-Hit-Wonder und keine solide, langjährige Karriere, die gab es zwar einige Jahre, aber konnten ja nie wieder an Narkotik anknüpfen. Das war einfach der Zeitgeist. Das war das meistgespielte Video auf MTV 99.
Was?
Und dann habe ich mir andere Musiker gesucht und habe Pyogenesis weitergemacht. Und wir hatten danach auch die erfolgreichsten Jahre. Und das erfolgreichste Album, She Makes Me Wish I Had a Gun.
Ist ja. Nicht wahr. Ist das das erfolgreichste Album? Ja. Hätte ich nie gedacht.
Hast du auch an den Touren gesehen, fand ich, zu dem Album. So, das war halt, du hast auf einmal Leute.
Ja, du sagst ja gerade, auf jedem Festival haben wir gespielt. Ja. Also wir waren einfach gefragt.
Total.
Nicht zu denselben Gagen wie Liquido.
Ja, na klar.
Aber,
ja.
Und auch nicht derselbe Slot. Aber wir haben überall gespielt und wir hatten 120 Shows in einem Jahr. Kannst du dir vorstellen, wenn die meisten am Wochenende stattfinden, dann mit Travel Days, also Anreise, Abreise. Wir waren das ganze Jahr unterwegs.
Krass. Ich kann mich erinnern, da habt ihr im Knust gespielt, glaube ich, zu der Show. Zu dem Album habt ihr, glaube ich, im Knust gespielt. Nee.
Ah, doch, ja. Doch, im Sommer. Das war keine gute Idee. Also es war 4. Juni 2002.
Geil, dass du dich einfach an die Daten erinnerst. Und du bist nicht mehr auf die Bühne gekommen. Ich kann aber nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Du hast nämlich nur 12 Songs oder sowas gespielt oder 11 Songs gespielt. Dann sind relativ schnell von der Bühne gegangen.
Im Sommer erkältet. Hüstel.
Das war aber eine gute Erkältung. Und ich war so wahnsinnig geflasht davon, weil es für mich als Dorfkind so war, dass ihr...
Von welchem Dorf kommst du denn?
Stade Himmelpforten.
Straße?
Da, wo der Bauernhof ganz hoch in die Luft schreit, hier hat der Hauke seinen Ursprung. Ihr hattet relativ früh eigentlich dieses Gender-Thema voll bei euch in der Band integriert.
Naja, also das war wie die Jungfrau zum Kind kamen wir da. Unser Gitarrist Peter, der schon während der Zeit, als Wolle und Tim noch dabei waren, Bass gespielt hat bei uns, nachdem Tim und Wolle ausgestiegen sind, die Gitarre übernommen hat. Der hat 2003 dann sich geoutet, dass er transsexuell ist, also sie transsexuell ist. Und was soll ich sagen, es gab es damals nicht, da gab es noch kein Against Me und keine Mina Caputo von Life of Agony.
Genau, und es war so, wow, ich weiß, dass ich halt überhaupt kein Problem damit hatte und es ist halt niemals so das Ding, nee, hört sich, ja, ich weiß, aber man...
Nein, ich wollte fragen, kann ich kurz unterbrechen, was Pippi? Do it. Ich werde das als ja.
Geh mal auf Klo.
So, ihr könnt euch weiterreden, ich höre euch zu. Ja, was ich zu Liquido noch sagen wollte, war zum Beispiel, dass ich den Song Narcotic damals richtig gut fand. Das war einfach ein richtig gut produzierter Popsong mit einer wahnsinnigen Hook und der war einfach so eingängig, dieses Gitarrenriff. Dann habe ich die Band aber live gesehen auf dem Rock am Pferdemarkt, wo auch schon mal bei Genesis gespielt haben, in Lingen. Da waren die Headliner und der ganze Platz hat halt nur auf diesen Song gewartet, weil die anderen Songs einfach unfassbar langweilig waren. Also wirklich. Ich habe da gestanden, ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so gelangweilt bei einer Band, wo ich dachte so, okay, hier passt einfach nichts zusammen. Die Jungs auf der Bühne waren für mich einfach keine Band. Also also weißt du, was ich meine? Dass du das Gefühl hast, wenn du eine Band siehst, so, nee, das ist eine Single, das ist ein Hit und das war's.
Kennst du noch die zweite Single?
Nee.
Big Boy Double Deck.
Doch, ja. Ja, stimmt. Ja, okay. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ja, war aber nicht geil.
Nee, war es auch nicht. Ich fand auch sowieso, dass halt die B-Sides auf deren Maxi sowie einigermaßen besser waren, weil das, wenn halt Flo ja schon gerade gesagt hat, ne, die Mono ist halt zur gleichen Zeit rausgekommen und die Mono war einfach das bessere, das bessere Liquido-Album. Ja, also gut, hart. Ja, ich will es halt nicht so.
Ja, nee.
Aber es war aber einfach so das Bessere. Ja. Einfach mega. Also, ich glaube, 11 gute, mega Singalongs. Sehr glatt produziert mit einem krassen Video zu Drive Me Down mit einem Opel Kadett über die Autobahn. Mhm. Oh mein Gott, ich habe sogar noch Videos von dir. Ich muss jetzt irgendwie ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das eine oder andere Mädchen geknutscht mit der Platte.
Weiß gar nicht, wie ich das finde.
Ja, genau, das ist halt einfach so ein unangenehmes Gefühl, wo man sagt so, zu deiner Musik habe ich auch schon mal geknutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das hier halt jemand so sagt, ne? Ich wüsste gar nicht, wie ich drauf reagieren muss. Aber Gott sei Dank bist du halt nur der Gast.
Also du fandest es also okay damals im Knust?
Ich wollte nur sagen, dass ich im Knust gewesen bin und dass halt Flo wegen Grippe wahrscheinlich dieses Konzert nicht weitergemacht hat. War ein total tolles Konzert. Dass ich gedacht habe in der Zeit, ja, Transgender, es ist für mich neu, weil ich ein Dorfkind bin. Aber es ist die Entscheidung dieses Menschen und total, also ich fand es aber trotzdem.
Aber das war damals noch gar nicht. Das kam ja später.
Das kam ja später? Ist es so?
Nee, es kam wesentlich später.
Kann
oder?
Das wesentlich?
Nee, 2003. Wir saßen im Lunacy hier in Hamburg in einer Kneipe. Gibt es auch einen Song auf der Schmelz-Uhrscheide der Garn? Gibt es einen Song Lunacy? Und Peter/Sophie sagte: Ich muss jetzt nach Hause, meine Perücke ist gerade angekommen.
Oh.
Hat dann auch ein paar Shows mitgespielt. Also alle. Also das tröpfelte ja dann aus. Ich habe Hamburg Records gegründet und nur noch wenige Sachen angenommen, die gut bezahlt waren oder gute Slots und kein Album mehr geschrieben. Und dann tröpfelt das so langsam aus, weil die Angebote immer weniger werden und da auf einmal haben wir einen Cut gemacht. Und ich habe mich nur noch auf Hamburg Records konzentriert.
Und das 13 Jahre lang?
Also zwischen 2002, She Makes Me Wish I Had a Gun, und 2015, dem Comeback-Album.
Und das ist nur Hamburg Records, in denen du halt gelebt hast? Ja. In der Form und dich halt ausgelebt hast.
Und wie kam es dann, dass du wieder gesagt hast, ich will wieder Mucke machen? Ich will wieder ein Album machen? Mucke machen,
habe ich gerade wirklich gesagt. Ja, ich will wieder Mucke machen.
Ich hatte die finanziellen Möglichkeiten mit Pyogenesis verdient, 2000 Hamburg Records zu gründen und wollte ja nicht davon leben, dass der Kühlschrank gefüllt wird, das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, weil ich mit der Band auf Tour fahre, sondern wollte mir ein Standbein aufbauen, das mich von der Musik, von der eigenen Musik und von der eigenen kompositorischen Leistung und auf Tour fahren unabhängig macht. Und 2015 war das dann soweit, dass ich habe Bands produziert und gemanagt und war immer mit der Musik verbunden, habe bei anderen Bands auch ausgeholfen, am Bass oder Gitarre und konnte dann völlig befreit vom finanziellen Aspekt Musik machen, die nur mir gefällt, wo es überhaupt keine Rolle spielt, ob jemand es kauft oder nicht. Und das habe ich dann 2015 gemacht.
Auch unter dem Namen Pyogenesis. Ihr hättet euch halt einen anderen Namen geben können, also einen neuen Namen. Warum habt ihr wieder angefangen?
Ja, wir haben uns ja nie aufgelöst. Es gab ja nie eine Auflösung, sondern wir haben einfach ein kleines Päuschen von 13 Jahren gemacht.
Und seitdem halt auch noch weitere 3 Alben veröffentlicht.
Genau, eine Trilogie.
Ist das jetzt vorbei oder was?
Die Trilogie ist vorbei, ja. Also nach 3 Alben ist so eine Trilogie einfach vorbei.
Dankeschön. Und das heißt, das Kapitel Pyogenesis ist auch mit dem in der Trilogie halt beendet. Also dieses Kapitel Pyogenesis, wie sie Musik machen. Oder erwartet uns da was Neues?
Nee, wir arbeiten an neuem Material. Aber ne, wir haben 13 Jahre gebraucht, um ein Album rauszubringen, um das erste Comeback-Album zu veröffentlichen. Und diese Trilogie kam dann in 4 Jahren, ne, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, also die Firma ist gewachsen, ich habe Mitarbeiter, ich muss mich um das Geld nicht sorgen. Also ich muss nicht meine eigene Zeit investieren, um mein Lebensunterhalt zu verdienen und kann mich künstlerisch austoben. Das macht einfach Spaß. Und vor dem Hintergrund, ja, kommen die Songs einfach. Ne? Also es ist ungezwungen. Und so ist es jetzt auch. Also zwischen der Trilogie, die wir jetzt gemacht haben, und dem nächsten Album, das kommt, verstreicht ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist von Herzen und es ist eine Selbstverwirklichung. Und ob das jetzt die Leute interessiert oder nicht, es spielt eine untergeordnete Rolle. Als wir zurückkamen 2015, haben die Leute im Internet bei Facebook geschrieben, oh Gott, was, in welche Richtung geht das? Hoffentlich wie das Album oder hoffentlich wie das Album. Und irgendeiner hat drunter geschrieben, wisst ihr was, ist völlig egal, wie das klingt, wie welches Album, sondern das Wichtigste ist, es ist Pyogenesis. Und am Ende des Tages, Pyogenesis haben ihre Trademarks und denen werden sie treu bleiben. Egal in welche Richtung, es wird Pyogenesis und es wird gut, sagen die Diehard-Fans, ne? Klar. Das sagt jetzt nicht jemand, der nur für ein Album oder so da reinschnuppert, sondern ja. Wir haben uns ja über viele, viele Jahre eine Fanbase aufgebaut und treue Fans bekommen, die uns treu geblieben sind. Und die werden, was auch immer wir machen, mögen.
Wenn du jetzt 20 wärst und du würdest jetzt eine Band gründen, in 2021, würdest du es tun oder würdest du es nicht tun? Mit den ganzen Sachen, die man jetzt als neue, coole Band machen muss. Heißt TikTok, Insta, bla.
Naja, dann wäre ich ja 20 und wäre auf TikTok aktiv und Insta und klar würde ich das machen. Mhm. Also, weil ich wäre ja 20, aber ich bin nicht 20 und deswegen weiß ich gar nicht, was ich posten soll privat. Weil
es interessiert halt niemanden.
Ja, doch, vielleicht, aber mir ist es unangenehm. Ich will mein Essen nicht fotografieren und ich will mich auch nicht dabei fotografieren oder filmen, wie ich irgendeine Bewegung mache, die dann im Boomerang endlos ist. Ich komme gar nicht auf die Idee. Unser Schlagzeuger sagt immer, du kennst so viele Leute, wenn wir auf dem Metal-Festival sind, wir lassen mal hier mit dem und dem und dem und dem Fotos machen und das alles mit zu taggen. Und dann sage ich es mir, weiß ich nicht, ist mir ein bisschen unangenehm. Ich kenne die seit 25 Jahren, ich mag jetzt nicht fragen, hey, können wir ein Foto machen und dann taggen wir uns. Entweder fragt er mich und er taggt mich und dann ist es gut, weil da haben wir was von. Aber mir selber ist es ein bisschen, ich bin da ein bisschen...
Oldschool.
Verstehe ich.
Verstehe ich auch voll. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich bin gerade so in einer Phase gekommen, wo ich halt merke, ich habe keine Lust, mich mehr selbst zu inszenieren auf Instagram und schon gar nicht auf TikTok.
So, aber wäre ich 20,
dann wäre das
die Währung.
Naja,
ja, das ist das und Game. Dann würde halt. Ich das machen, weil mir das was bedeutet.
Aber was sagst du denn deinen Bands, die halt da auch damit arbeiten
müssen? Ja klar, mach das. Ja. Und zwar jeden Tag einen Post. Und wenn du nichts hast, dann postest du trotzdem was, weil so funktioniert es. Und ich selber poste halt nicht so viel mit Pyogenesis, weil, ja, mach ich halt nicht.
Muss halt nicht.
Ja, muss eigentlich schon, aber...
Ja, gut, aber also, ja, ich hab's nicht nötig.
Ich hab ja nicht den Wunsch, damit super erfolgreich zu werden und durch die Decke zu gehen, sondern ich back kleine, schräge Brötchen für schräge Leute und davon gibt es eine Handvoll und das genügt mir. Das ist... Und wenn es die nicht gäbe, würde ich es trotzdem machen, weil für mich das Musikmachen nicht am Erfolg gemessen wird, sondern an der eigenen Leistung. Also es gab einen Song auf der Trilogie, da habe ich 10 Refrains gemacht. 10 verschiedene Refrains und ich war einfach nicht zufrieden. Und ich habe der Song hätte auf dem ersten Comeback-Album kommen sollen, kam dann erst auf dem zweiten, weil ich nicht zufrieden war. Und irgendwann hatte ich dann den richtigen Refrain. Und den habe ich benutzt. Und dieser Weg dorthin, das ist die Erfüllung. Mhm. Ich spreche die ganze Zeit von Selbstverwirklichung. Das ist die Selbstverwirklichung, die mir persönlich als Typ was bedeutet.
Dass du dir Zeit nehmen kannst.
Und einfach nur einen Song raushauen, das bedeutet mir nichts. Ich freue mich über jeden Like. Ja, so ist es nicht. Aber das ist nicht meine Währung. Meine Währung ist, 1,5 Jahre an einem Song zu arbeiten. Oder mir ist ein Song lieber, an dem ich 1,5 Jahre arbeite und... Irgendwann platzt der Knoten und der Song ist fertig. Und dann fühle ich mich richtig gut, weil ich den Song gut finde. Und der ist noch gar nicht veröffentlicht. Und keine Ahnung, wie die Leute den finden. Aber das bedeutet mir was. Das ist wie Märklin-Eisenbahn, Carrera-Rennbahn. Ja? basteln, Streckennetz verändern, hier nochmal ein Looping da. Und du bist nie zufrieden. Und irgendwann denkst du so, jetzt ist geil. Und das hat keiner gesehen und dafür gibt es keinen Applaus, weil keiner kommt in deinen Keller und keiner sagt, so, darf ich mal fahren. Sondern das ist, machst du alles nur allein. Und das erfüllt mich.
Das ist das Beste, was du jetzt hättest sagen können, finde ich, für einen Abschluss eines Podcasts.
Finde ich auch sehr schön.
Es gibt noch eine kleine Sache. Wir haben da einen kleinen Jungen, der Fragen stellt. Der heißt Fiete, der ist 7 Jahre. Der stellt immer sehr, sehr intelligente Fragen. Die stellt er an mich.
Wo wohnt Fiete?
Fiete wohnt irgendwo außerhalb auf einem kleinen Dorf, dessen Name nicht genannt werden darf.
Ach so.
Und der fragt die Fragen halt immer, also ich soll sie ihm beantworten, aber wir haben irgendwann mal gesagt, komm, das kann auch unser Gast machen. Eine kleine intelligente Frage beantwortet für einen kleinen intelligenten Jungen. Fiete
fragt. Du Hauke, wieso hat mein Körper eigentlich Haare?
Das ist ganz einfach erklärt, weil wir alle vom Affen abstammen und das, was heute die Kleidung ist, waren früher die Haare und die besonders sensiblen Stellen, Fiete, das wirst du noch feststellen, wenn du ein bisschen größer bist, die sind besonders behaart, weil die geschützt werden müssen von äußeren Einflüssen, dem Wetter und vielleicht einem spitzen Stock im Wald. Deswegen haben wir Haare. Und der eine macht ein bisschen mehr draus, der andere ein bisschen weniger. Das nennt man Mode. Fiete, das wirst du auch noch lernen.
Das war bis jetzt die beste Antwort.
Das war tatsächlich die beste Fiete-Antwort, no offense gegenüber unseren anderen Gästen, aber das war die beste Fiete-Antwort bis jetzt, auf jeden Fall.
Ever. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast gewesen bist.
Lieber Hauke, lieber Daniel.
Du bist so ein kleiner Charmanter. Das ist unfassbar, wie charmant der ist, oder?
Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die Einladung. Es war ein wundervoller Tag mit euch. In 10 Jahren sehen wir uns wieder.
Beim nächsten Pyre-Konzert sehen wir uns wieder.
Wir sehen uns auf dem Reeperbahn-Festival wieder.
Okay, also irgendwann in zwei Wochen
auf dem Reeperbahn-Festival. Ich streue dann irgendwann dazu, wenn halt
Pokersaufen, 20 Uhr.
Richtig, und lauter Leute da rum sind und alle Pyrogenesis-Songs singen. Und ich bin da jetzt halt raus. Das Ding ist, ich kann jetzt zu meinem damaligen besten Freund gehen, auf den ich irgendwie, mit dem ich halt immer auf Konzerte gewesen bin bei euch, und dann kann ich sagen, ich habe jetzt mit Flo einen Podcast gemacht.
Ja, siehst du wohl.
Und dann guckt er mich an mit seinem dicken Grinsen, weil der mal 40 Kilo mehr geworden ist und auch Papa und keine Haare mehr auf dem Kopf hat. Und sagt sich so.
Wer macht denn sowas?
Ich weiß es auch nicht. Endlich hast du es geschafft. Zum Schluss gibt es noch mal ein paar Songs.
Genau, wir haben auch eine wunderbare Band, die heute durch den Podcast führt. Das ist die Band Leaves.
Ah.
Im Übrigen. Großartige Band, hört euch die bitte an. Und von denen wünsche ich mir direkt Campbell Island auf unsere Playlist. Und dann wünsche ich mir noch von Joan Jett and the Blackhearts Crimson and Clover.
Oh. Und ich wünsche mir für alle, die den Podcast beim Einschlafen hören, von Kimberly Starkey, Roots and Arrow.
Auch gut.
Und ich wünsche mir dann halt noch einen Song, der mir gerade einfällt, wo ich gesagt habe, Beischlafen mit Flo von Schwarz, Blue Smiley's Plan.
Beischlafen
Hauptgewinn.
Mit Flo von Schwarz.
Fietje, schalt ab.
Ich glaube, zu dem Song habe ich wirklich schon mal sehr hart rumgeknutscht und sehr hart rumgemacht, auf jeden Siehst Fall.
Du,
ich definitiv. Hundertprozentig.
Ach, was für ein unangenehmer Moment. Gut, dass der Flo uns so
das
gerne hat.
Das ging dann aber auch schnell, weil der ist ja nur 3,5 Minuten und damals gab es ja noch kein Auto.
So nämlich.
Wie heißt das hier? Schleife, sondern damals mussten die Tapes ja zurückgespult werden.
Ja, aber ich war auch jung, da ging das auch relativ schnell. Also von daher passt das mit den 3,5 Minuten. Ey, wir hören uns nächste Woche.
Ey, wieder. Das wird großartig.
Ich schalte ein, versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort.
Der kleine Lügner, der charmante kleine Lügner. Das darfst du nicht sagen.
Nein, großes Ehrenwort.
Siehst du? Das ist halt auch, die letzte kleine Sache ist halt einfach, die mir aufgefallen ist. Darf Hartmut Engler jetzt eigentlich noch mit Federkranz auf die Bühne gehen und einen Tanz machen und dann Wo sind all die Indianer singen?
Nee, macht er auch nicht. Er singt ja nur Wo sind all die Indianer hin. Verstehst du nicht?
Und damit.
Er trägt ja keinen Indianerschmuck, weder am Ohr noch. Aber keiner kennt Hartmut Engler von euren Hörern.
Doch.
Doch, bestimmt.
Alle.
Also, postet in die Kommentare.
Ja, postet in die Comments, ob ihr Hartmut Engler kennt. Bei welcher Band spielt Hartmut Engler?
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr Daniel Hüttmann noch ein bisschen beleidigen auf dem Astra-Stuben-Kanal und dann.
Naja, die beleidigen ja nicht mich, die beleidigen im Endeffekt den Club und alle Leute, die darin arbeiten. Und das ist halt so das Ding. Und ich finde es halt auch schön, dass unsere Leute, die hier arbeiten, darunter auch kommentieren. Dieses aber sehr nett. Nicht beleidigend und gut machen. So, das finde ich sehr schön.
Was für ein Podcast.
Zum Abschluss darf jeder von euch beiden noch etwas auswendig aufsagen.
Ich kenne kein einziges Gedicht mehr.
Ich kenne was. La lü, la la, la lü, la la.
Er ist ein Minion. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Jo, ich wollte die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um stellvertretend für meine Band ein paar Leuten zu danken, ohne die unsere EP das Licht der Welt niemals erblickt hätte. Zum einen Peter Lagoda mit seinem Studio in Münster, wo wir sehr, sehr kurzweilige und super angenehme Aufnahmen hatten. Zum anderen Tim von Midsommar, der Bock auf den ganzen Spaß hatte und das Ganze rausgebracht hat und uns dabei unter die Arme gegriffen hat. Und last but not least unserem großartigen Freund Fabian Hoffmann, der seines Zeichens verantwortlich ist für Videos, Fotos und all die Dinge, die wir nicht können, was eine Menge sind. Genau, vielen Dank auch an Daniel und Hauke, dass wir oder ich heute durch die Sendung leiten durfte. Famous last words, lasst euch impfen, geht wählen, wählt das Richtige. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch bald wieder in Clubs, auf Shows und mit ein bisschen mehr Normalität. In diesem Sinne, viel Spaß noch und eine schöne Tageszeit, zu der ihr auch immer diesen Podcast hört. Ciao!